Werte Hörer, warum sollen AfD-Mitglieder in Sachsen plötzlich ihre Waffenbesitzkarte abgeben? Wer hat den Überblick über den NGO-Sumpf in Deutschland? Und welche Folgen hat der Ausstieg der Vereinigten Arabischen Emirate aus den OPEC für die Energieversorgung in Europa? Dies und vieles mehr haben wir in dieser Woche mit unseren Gästen besprochen. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Am 23. und 24. April fand auf Zypern ein informeller EU-Gipfel statt. Da es sich um ein informelles Treffen handelte, wurden keine bindenden Beschlüsse gefasst, sondern nur Debatten geführt. Neben der EU-Beitrittsklausel wurden auch EU-Haushalt und Finanzen sowie der Nahostkonflikt besprochen. Auch die Ukraine-Politik stand als zentrales Thema auf dem Plan. AfD-EU-Parlamentarier Hans-Ludwig Neuhoff erläuterte die Debatte darüber.
Es ist tatsächlich so, dass man in der EU lange Zeit geglaubt hat, alleine als Wirtschaftsmacht geopolitischen Einfluss ausüben zu können. Und dieser Glaube war ein fundamentaler Irrtum. Nur wer auch über militärische Macht verfügt, das heißt, wer glaubhaft machen kann, dass er seine Interessen im Zweifelsfalle auch mit militärischen Mitteln verteidigen oder sogar durchsetzen kann, der hat auch auf dem diplomatischen Parkett tatsächlich Macht. Und diese Macht fehlt den Europäern. Das macht ihr ambivalentes Verhältnis zu den USA aus, auf die sie einerseits angewiesen sind und von denen sie sich andererseits emanzipieren wollen. Und diese Situation prägt im Moment das Geschehen in der Europäischen Union.
Was hieße das im Falle einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine?
Die Ukraine ist ein Staat, dessen Zukunft ungewiss ist. Das heißt, es könnte passieren, und es sieht sogar auch danach aus, dass man mit einer Mitgliedschaft der Ukraine einen riesigen Mühlstein um den Hals hätte, der für einige der Mitgliedstaaten einen echten Statuswechsel bedeuten würde, nämlich dass sie von Nettoempfängern zu Nettozahlern würden. Die Kosten, die der Wiederaufbau der Ukraine nach sich zieht, sind im Moment noch überhaupt gar nicht abzusehen. Dazu kommt ja auch, dass wir gar nicht wissen, in welchem demografischen Zustand sich die Ukraine künftig befinden wird. Millionen haben das Land verlassen. Wir wissen gar nicht genau, wie viele Menschen im Moment in der Ukraine sich tatsächlich aufhalten. Und wir wissen auch nicht, wie viele von denen, die das Land verlassen haben, überhaupt bereit und willens sind, zurückzukehren. Das heißt, bevor dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, kann man überhaupt gar nicht sinnvoll über einen Beitritt der Ukraine sprechen. Und das wird im Europäischen Parlament hinter vorgehaltener Hand auch durchaus ausgesprochen. Selbst von Marta Kos, also der Erweiterungskommissarin, ist in einer Ausschusssitzung gesagt worden, dass aus ihrer Sicht ein Beitritt der Ukraine mindestens 10 Jahre braucht. Das sind also ganz andere Zahlen als das, was jetzt hier offiziell in Umlauf gebracht wird. Als der Krieg im Februar 2022 ausbrach, bestand ja die Unterstützungsleistung, die von der damaligen Bundesregierung Scholz der Ukraine angeboten wurde, zunächst einmal darin, einige Tausende oder Zehntausende Helme, Soldatenhelme, an die Ukraine zu liefern. Das wirkt aus heutiger Sicht natürlich vollkommen lächerlich, aber das war offenbar damals die Wahrnehmung. Das heißt, man hatte eigentlich kein Szenario vor Augen und keine Strategie vor Augen, wie man eigentlich mit dieser Situation aus der Sicht der Bundesregierung umgeht. Ganz anders die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission hat bereits einen Monat nach Beginn des Krieges den sogenannten Strategic Compass verabschiedet, also einen strategischen Kompass, ein sicherheitspolitisches Grundsatzpapier, das die neue Bedrohung durch Russland in den Mittelpunkt stellt und vor diesem Hintergrund, also dem sogenannten Russian Threat, der russischen Bedrohung eine vollständige Neuorganisation der europäischen Verteidigungspolitik und der europäischen Rüstungsindustrie fordert. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Rechtsakte anschaut, die im Rahmen dieser Umsetzung erfolgen, dann ist nicht zu übersehen, dass dabei der Europäischen Union und zwar insbesondere der Kommission immer mehr Zuständigkeiten zugeschanzt werden. Und das legt aus meiner Sicht das Muster Krise als Mittel zur Macht nahe. Das heißt, das Muster, das wir im Grunde genommen seit der Weltfinanzkrise 2008 beobachten können, nämlich, dass alle großen Krisen von der Union, insbesondere von der Kommission, genutzt werden, um mehr Zuständigkeiten nach Brüssel zu bringen.
In Österreich erlebt die FPÖ derzeit ein gewaltiges Umfragehoch mit Zuspruchwerten zwischen 28% und 38%. Damit steht sie in der Wählergunst aktuell auf Platz 1. Gegenüber den Nationalratswahlen von 2024 ist das eine Steigerung von knapp 30%. Eva Schütz, Herausgeberin des österreichischen Online-Portals Express, beleuchtete in 1820 das neue Umfragehoch.
Seit der letzten Regierungsbildung war ja die ÖVP mit der SPÖ und den NEOS in einer Regierung ist und da wenig Inhalte der ÖVP durchkommen, zumindest wird das von sehr vielen Wählern so aufgenommen. Die haben dazu geführt, dass sich jetzt eine immer stärkere Verschiebung in Richtung FPÖ abzeichnet. Man sieht das bei den Umfragen, also 38% hat die FPÖ jetzt mittlerweile schon, während die SPÖ und die ÖVP als die früheren großen Regierungsparteien eigentlich zu in etwa immer um die 19-20% jetzt schon konstant in den letzten Monaten mehr oder weniger abgesunken sind, kann man schon sagen, von ihren früheren Ergebnissen. Und überraschend ist natürlich, dass in Wien ist ja sozusagen die rote Hochburg Österreichs, wo doch immer traditionell die SPÖ-Wählerschaft sehr groß war, dass jetzt auch da bei der Abfrage, was die Wähler bei den nächsten Nationalratswahlen wählen würden, dass jetzt auch da eben die FPÖ zum ersten Mal tatsächlich vorne ist. Da sieht man, dass die FPÖ natürlich jetzt unter Anführungszeichen durchaus auch schon gesellschaftsfähig geworden ist. 48% ist natürlich für eine Partei auch in Österreich schon sehr hoch. Also dieses Herankommen an die absolute Mehrheit hat es eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Das ist, glaube ich, das Potenzial, wo man schon stark sieht, dass sich viele Menschen, die sich früher eben nicht vorstellen konnten, die FPÖ zu wählen, das mittlerweile können und dass die FPÖ da durchaus durch alle sozialen Schichten eigentlich gesellschaftsfähig oder wählbar geworden ist. Die Zufriedenheit mit der Regierung der Österreicher, die ist nicht groß. Also da sind sie in etwa bei 30% jetzt angekommen. Das heißt, die Leute sind unzufrieden mit dieser Regierung und davon profitiert die FPÖ natürlich stark. Die muss jetzt gar nicht so viel machen zurzeit. Da ist eigentlich die Unzufriedenheit schon so groß, dass man eigentlich einen Systemwechsel möchte, dass die meisten Wähler das möchten. Und das sieht man in den Umfragen ganz stark. Ich glaube, wofür die Leute jedenfalls wählen werden, das ist eben ein Systemwechsel aus dieser großen Koalition. Ich nenne es jetzt mal große Koalition, obwohl sie nicht mehr groß ist. Und natürlich darf man jetzt auch die NEOS da nicht ganz vernachlässigen. Die sind jetzt dabei in dieser großen Koalition, weil ansonsten die Mehrheit zumindest sehr, sehr dünn gewesen wäre. Wir hätten ja nur ein Mandat Überhang gehabt und das wollte dann niemand riskieren. Und deshalb hat man da die NEOS auch noch dazu genommen. Aber es ist, glaube ich, eine Abwahl dieses Systems, große Koalition. Und es war immer schon so in Österreich, dass sich mehr als die Hälfte eine konservative Regierung gewünscht haben, das auch gewählt haben, wenn man jetzt ÖVP und FPÖ zusammennimmt. Und bekommen haben sie dann halt auch dieses Mal wieder eher eine linke Regierung. Und davon, glaube ich, haben die Leute jetzt tatsächlich genug. Und insofern wählt man, glaube ich, für einen Systemwechsel. 38% scheint realistisch, 48% scheint mir jetzt etwas hoch, ob man das tatsächlich umsetzen kann. Aber das wird man dann in den nächsten 3 Jahren, so lange haben wir ja noch in Österreich bis zur nächsten Nationalratswahl, das wird man dann in den nächsten 3 Jahren sehen. Circa 60% der Österreicher haben eigentlich konservativ gewählt, wenn man jetzt sozusagen ÖVP und FPÖ als konservativ sehen würde. Aber aufgrund dieser Art Ausgrenzungspolitik, dass ja die ÖVP eigentlich niemals eine Koalition mit der FPÖ wollte, sie hat es dann doch gemacht. 2017 hat dann Sebastian Kurz die FPÖ in die Regierung geholt. Davor hat es Wolfgang Schüssel schon einmal gemacht mit der FPÖ, die damals unter Jörg Haider war. Trotzdem, auch von Seiten der ÖVP hat man die FPÖ nicht gerne als Koalitionspartner gesehen. Und von Seiten der SPÖ gab es ja immer diese Doktrin oder dieses Dogma, kann man fast schon sagen, dass man mit der FPÖ nicht in eine Koalition gehen möchte. Und dadurch hat sich irgendwie denklogisch immer wieder ergeben, ich glaube ja ähnlich wie in Deutschland, dass die Koalition halt einfach ÖVP und SPÖ war. Und in dem Fall kommt man auf keine Mehrheiten mehr in dieser Konstellation, beziehungsweise nur auf sehr dünne Mehrheiten, die man nicht belasten möchte. Und deshalb jetzt eben auch die Neos dazu. Aber diese Grundtendenz, Österreich ist ein eher konservatives Land, vor allem am Land, und nicht zu sehr in den Städten, aber am Land, die war eigentlich immer schon da.
Das Innenministerium in Sachsen will AfD-Unterstützern die Waffenbesitzkarte entziehen. Der Grund? Angeblich gäbe es aufgrund extremistischer Bestrebungen und der Arbeit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Zweifel an der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit von AfD-Mitgliedern. Weitere Details nannte der Jurist Matthias Berger, fraktionsloser Abgeordneter für die Freien Wähler im Sächsischen Landtag.
Das, was man hier gemacht hat, ist aus meiner Sicht der nächste Schritt zu einer großen Verunsicherung, wenn nicht sogar in Richtung Gesinnungsstrafrecht. Und man muss diesen Erlass natürlich auch in dem zeitlichen Kontext sehen. Ich glaube, wir werden ja gleich über die Inhalte sprechen, das, was hier passiert ist letztes Jahr, zu jetzigen Zeitpunkt wäre es nicht vermittelbar. Und was mich hier eigentlich sehr traurig macht, dass ich mir zugespielt wurde, dieser Erlass, den das Innenministerium auch nicht rausgeben will offiziell, wahrscheinlich weil es weiß, dass es unmöglich ist, was sie hier getan haben, der ist aus meiner Sicht sehr perfide, weil vom juristischen Herangehen muss man sich das so vorstellen, es wird einfach mal global unterstellt, die AfD ist rechtsextremistisch. Sie hatten gesagt, AfD-Mitglied entwaffen. Jeder, der nur eine Unterstützungshandlung hier irgendwo zu erkennen gibt, dem sind die Waffen wegzunehmen. Der hat dann nochmal die Chance von der Kommission, sich da mündlich zu erklären. Und da steht, um das gleich konkret zu machen, da steht zum Beispiel im Erlass drin, dass ein Lippenbekenntnis zu den Grundsätzen unseres Staates nicht ausreichen würde. Also man muss sich das so vorstellen, also wer zweimal gesehen wird bei einer AfD-Veranstaltung, ohne Mitglied zu sein, nur aus reinem Interesse, muss damit rechnen, nach diesem Erlass, dass, wenn das entsprechend ernst genommen wird bei den Behörden, bei den Landratsämtern, er eben dann Besuch bekommt oder dass man ihn auffordert, eben seinen Jagdschein, seine Waffen abzugeben. Er hat dann die Gelegenheit, sich nochmal zu bekennen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wenn er das nicht überzeugend macht, dann ist er eben raus. Und das ist doch nicht das, wie wir uns einen Rechtsstaat vorgestellt haben. Es gibt da eine nicht mal abschließende, also keine enumerative Liste, sondern beispielhaft, ich habe es hier vor mir liegen, die Waffen wegzunehmen sind bei Personen, die eben Funktionen innehaben und so weiter. Aber es geht dann weiter, zum Beispiel wiederholte Teilnahme an Veranstaltungen, unentgeltliche Leistungserbringung wie Dienstleistungen, zum Beispiel das Verteilen von Flyern und Anbringen von Plakaten, Sachzuwendungen, Spenden und ähnliches. Also es ist völlig absurd. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht zu meiner Person. Also wenn ich demnächst im Sächsischen Landtag sitze und die AfD da irgendeinen Antrag stellt oder irgendwas äußert, von dem ich sagen würde, das ist ja eine tolle Idee. Wenn ich da klatsche, muss ich davon ausgehen, wenn ich nach Hause komme, werde ich dann wahrscheinlich eingeladen von der Kommission und muss mich dann rechtfertigen, weil ich im Landtag geklatscht habe. Geht nicht, weil ich Immunität genieße, aber ungefähr auf diesem Niveau sind wir angekommen. Das ist einfach aus meiner Sicht juristisch unhaltbar und dieses System und diese Strategie des Angstmachens setzt sich fort. Und da will ich mal ganz traurig anfügen, wissen Sie, selbst unser Gespräch, das wird sicher gehört auch von vielen Leuten, die Sportschütze sind oder Jäger, und die werden sich genau überlegen, ob sie in Zukunft nochmal zu einer AfD-Veranstaltung gehen, wenn sie damit rechnen müssen, dass allein das Dortsein dazu führt, dass man ihnen anschließend eben vielleicht die Jagdwaffen wegnimmt. Und aus meiner Sicht ist das unmöglich juristischer Unsinn.
Wie wahrscheinlich ist eine Beteiligung des Verfassungsschutzes an Personaldokumentationen und Ähnlichem?
Nachdem, wie das hier vorliegt, ist davon auszugehen, dass bei größeren Veranstaltungen wird sicher der Verfassungsschutz auch filmen und fotografieren, wenn dann eben jemand dort wahrgenommen wird, dass er eben eine AfD-Veranstaltung besucht. wird das im Zweifel dann eben an das Landratsamt als zuständige Waffenbehörde gemeldet. Und der Mitarbeiter dort, der tut mir eigentlich leid, der müsste dann sagen, okay, Sie haben ja zweimal an einer Veranstaltung teilgenommen, wir haben Sie hier gesehen, dann bitte bekennen Sie sich jetzt zu den Grundsätzen der Demokratie und zu unserem Staat. Und eben, der muss dann erklären, dass er das alles ganz toll findet. Und dann steht hier wirklich drin, Lippenbekenntnisse reichen nicht. Also es ist völlig absurd. Das ist, ja, das klingt wie im Mittelalter. Das ist Gesinnungsstrafrecht. Also das deutsche Waffenrecht kann man natürlich so oder so sehen. Ich halte es für relativ liberal. Man muss sich das so vorstellen, dass im Prinzip eigentlich nur berechtigte Personen im Sinne von denen Bedarf nachweisen können, überhaupt Waffen führen dürfen. Und das sind einerseits Sportschützen, die müssen sich von Kaliber im Zweifel entscheiden und müssen dann eben auf den Schießstand gehen, kriegen dann eine Bestätigung von dem entsprechenden Schießclub und dürfen sich dann ein KK-Gewehr oder welches Kaliber auch immer sie dann nutzen, eben dort quasi genehmigen lassen von der Behörde und dürfen dann ein entsprechendes Gewehr kaufen oder Pistole. Bei den Jägern ist das ein bisschen komplizierter. Jäger müssen im Prinzip eine Ausbildung machen, Jagdschein-Crashkurse, die gehen einige Wochen, aber im Normalfall dauert das vielleicht ein halbes oder ein Jahr. Wenn man dann erfolgreich die Jagdprüfung abgelegt hat, kann man dann zuständigen Waffenbehörde gehen und beantragt dann, weil der Bedarf nachgewiesen ist über den Jagdschein, den Erwerb einer Jagdwaffe. Und früher war es eben so, dann Vorlage des Bundeszentralregisters zur Auskunft und dann bekam man eben eine Jagdwaffe oder Genehmigung, eine Jagdwaffe zu kaufen und die wurde dann einer Waffenbesitzkarte eingetragen und wenn man eben zur Jagd ging, musste man den Jagdschein und die Waffenbesitzkarte, in der dann die entsprechende Waffe eingetragen war, mit sich führen. Und damit war man legitim, Besitz einer Jagdwaffe, aber die eben ausschließlich nur zu jagdlichen Zwecken eingesetzt werden durfte. Also man kann da nicht mit einer Flinte über eine Schulter einkaufen gehen, sondern die Waffe durfte dann eben nur im eigenen Jagdgebiet geführt werden.
Knapp 200 Millionen Euro Steuergeld wurden 2026 vom Bund allein an das Bundesprogramm Demokratie leben ausgeteilt. Dieses Programm wiederum finanzierte mit Stand von 2024 etwa 700 Projekte. Auch der Kampf gegen Rechts des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben soll seit 2015 ungefähr 1 Milliarde Euro an etliche Stiftungen, Vereine und Initiativen verteilt haben. Bei so viel Geld und so vielen Bedürftigen kann man schon mal den Überblick verlieren. Und genau das hat die deutsche Bundesregierung offensichtlich getan. Näheres berichtete der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer, der dazu eine Anfrage gestellt hat.
Wir wissen ja, dass es dieses Bundesprogramm Demokratie leben gibt, das ein Bundesprogramm des Familienministeriums ist. Und nun haben wir aber mehrere Ministerien und wir wissen, dass Gelder aus verschiedensten Ministerien an NGOs fließen. Also haben wir das einfach mal für alle abgefragt, um dort einen Gesamtüberblick zu bekommen. Denn unser Anspruch ist es eigentlich, das zu tun, was der französische Staatspräsident Jacques Chirac mal gesagt hat, nämlich die Regierung abzuschminken, während die Vorstellung noch läuft. Das heißt, einfach Transparenz zu schaffen, um dann eben auch Lösungen zu erarbeiten. Und das Ziel war es eben, herauszuarbeiten, wie viel Steuergeld über welche Ministerien wohin fließt. Und vor allem das Interessante war für uns, nicht nur wer der Erstempfänger ist, sondern an wen das Geld dann weitergegeben wird, dann das findet auch statt. Das ist nämlich nicht so, dass die NGOs, die das Geld einvernehmen, selbst immer mit der Ausgabe dann auch betraut werden, sondern oftmals wird das Geld eben auch weitergereicht an andere NGOs. Und das war interessant, dieses Feld mal zu beleuchten. Wir reden ja auch über die Zahl aus einem Ministerium und noch nicht mal zusammengefasst. Denn in vielen Fällen konnte das Ministerium ja gar nicht mal sagen, wie viele Zuwendungen es gegeben hat. Das sagt vieles aus. Und zwar im Kern, dass hier ein, ich würde sagen, parasitäres Geflecht entstanden ist, über das der Staat versucht, Einfluss zu nehmen, auf die Gesellschaft manipulativen Einfluss zu nehmen. Und über die NGOs wird etwas gemacht, was der Staat nicht tun darf, weil er sich neutral verhalten muss. Die NGOs grundsätzlich auch, wenn sie gefördert werden, aber sie halten sich nicht dran. Und jedem fallen spontan ein paar NGOs ein, auf die das zutrifft. Sei es der DGB, sei es die Amadeo-Antonio-Stiftung und viele andere Organisationen. Kurzum, dieses parasitäre Geflecht dient im Grunde dem Machterhalt der Regierung, weil man eben über die Manipulation versucht, die Deutungshoheit aufrechtzuerhalten. Aber es gelingt zunehmend nicht mehr. Und der letzte Akt der Verzweiflung ist nun, die Transparenz, die wir einfordern, nicht mehr walten zu lassen. Wir wissen beispielsweise, dass allein für das Programm Demokratie leben ja rund 200 Millionen Euro eingestellt sind dieses Jahr. Seit 2015 ist es über 1 Milliarde Euro, die dort in dieses Programm geflossen ist und damit in irgendwelche linken NGOs. Wenn wir jetzt alle anderen Ministerien zusammenfassen, dann wird sich sicherlich eine Summe ergeben, die auch in der Größenordnung liegt. Aber genau können wir es halt nicht sagen. Und das ist halt auch das, was wir der Regierung vorwerfen, dass es nicht sein kann, dass man das Steuergeld nimmt für Millionen morgens um 5 aufstehen, hart arbeiten, Steuern zahlen in einem unerträglichen Ausmaß. Und dann wird das Geld so zweckentfremdet, um dann die zu manipulieren, die das alles erwirtschaften. Es gibt ja einen ganz aktuellen Fall, wo mal wieder bekannt geworden ist, was hier eigentlich läuft. Wir erinnern uns an diesen Porno-Skandal, der jetzt stattgefunden hat an einer Schule in Sachsen, wo irgendwelche non-binären Damen, 14-, 15-jährigen Kindern, irgendwelche Homo-Pornos gezeigt haben. Und die ganze Sache ist aufgeflogen. Diese Organisation, das waren die jungen Sozialisten, die sogenannten Falken. Und die haben ihr Geld eben nicht direkt vom Staat bekommen, sondern von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die wiederum sehr viel Geld vom Staat bekommt. Also dort hat man einen ganz konkreten Fall der Weiterleitung von Steuergeldern. Und über die Letztverwendung kann und will die Bundesregierung keine Auskunft geben. Und wir ahnen, warum. Und wir haben auf Landesebene in Brandenburg im Prinzip dieselben Phänomene und in anderen Bundesländern genauso. Wir haben in Brandenburg eben das tolerante Brandenburg, das Geld verteilt. Dieses Geld wird dann an NGOs gegeben, die wiederum unterverteilen und am Ende landet es zum Beispiel bei Organisationen wie Unteilbar Südbrandenburg, die dann dort Stimmung machen gegen Vernunft, gegen den Realitätssinn und gegen die Bürger, die eigentlich die Nase voll haben von der etablierten Politik.
Im Iran-Krieg prallen Forderungen, Verhandlungen und Vermittlungen von allen Seiten aufeinander. Cyrus Shayek, Professor für internationale Geschichte, schaffte einen Überblick und skizzierte Szenarien.
Die Amerikaner möchten gerne schon jetzt, von ganz Anfang an, über die Atomwaffen sprechen und wahrscheinlich auch über andere Angelegenheiten. Für sie ist die Blockade ein Druckmittel, das sie nicht aus der Hand geben möchten. Ganz einfach, weil sie denken, dass sie damit den Iran langzeitig einfacher an den Verhandlungstisch zwingen wollen. Für die Iraner sieht die Sache ganz anders aus. Sie sind natürlich daran interessiert, zuerst die Blockade aus der Welt zu schaffen, damit sie mehr Zeit haben, damit es der Wirtschaft ein wenig weniger schlecht geht, als es ihr jetzt geht, um sich erst danach eventuell dann mit den Atomangelegenheiten zu beschäftigen. Also hier gibt es wirklich zwei ganz unterschiedliche Auffassungen und die haben etwas mit der unterschiedlichen militärischen und politischen Einschätzung und Lage und Position der beiden Länder zu tun. Dieser Krieg hat jedenfalls im Moment, aber das kann sich nochmals, das kann sich ändern, den Hardlinern Oberwasser gegeben. Das sind Leute wie der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, Wahidi zum Beispiel, und einige andere im Regime. Die haben im Moment Oberwasser. Das hat einen guten Grund, nämlich eben, wie ich das vorher gesagt habe, der Krieg selber. Gleichzeitig aber muss ich auch sagen, dass wir, bei wir meine ich die meisten Analysten, schon sehr aufpassen müssen, dass wir weniger radikale Kräfte oder verhandlungsbereitere Kräfte, sollen wir vielleicht sagen, nicht einfach abschreiben. Und das wäre natürlich der Außenminister, das wäre der Präsident selber und das wäre der Vorsitzende des Parlaments, Ghalibaf, der ebenfalls wahrscheinlich immer noch Teil des Verhandlungsteams ist. In wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen werden die Iraner voraussichtlich, noch nicht klar, aber voraussichtlich nicht mehr fähig sein, das Öl, das in diesen Ölquellen weiter sprudeln, das abgeschöpft werden muss, noch irgendwo zu lagern. Und wenn sie das nicht mehr können, haben sie ein langfristiges technisches Problem mit der Ölgewinnung. Das ist ein wirtschaftliches Problem, nicht ein technisch ölbezogenes wirtschaftliches Problem, das in ungefähr 2 bis 3 Wochen ein Politikum werden könnte. Weil wenn das wirklich passiert, könnte es schon sein, dass die moderateren, verhandlungsbereiten Zirkel im Iran wieder mehr Macht gewinnen gegenüber den Hardlinern. Aber im Moment haben die Hardliner wenig das Oberwasser. Eine andere Variable, die ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ist China. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Wirtschaftlich ist China für die iranische Ölproduktion der Hauptabnehmer. Und das ist schon seit einigen Jahren so. China hat auch politische und große wirtschaftliche Interessen in anderen Golfstaaten, zum Beispiel den Emiraten, aber auch Saudi-Arabien. Aber gleichzeitig hat es eben diese wirtschaftlichen Interessen im Iran. Vor allem hat China je länger, desto weniger ein Interesse daran, dass die Sperrung, die de facto Sperrung, ja, der Hormuzstraße weitergeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal den Chinesen der Geduldsfaden reißt und sie vielleicht hinter den Kulissen, nicht direkt, aber hinter den Kulissen bei den Iranern anklopfen werden und auch den Hardlinern sagen werden, so jetzt muss irgendetwas passieren, es braucht irgendeinen Durchbruch.
Die Bundespressekonferenz war besonders zu Zeiten der sogenannten Corona-Pandemie ein Spiegel des journalistischen Verfalls. Kritische Stimmen wurden damals und werden auch noch heute mit teils hanebüchenen und teils entlarvenden Kommentaren abgekanzelt, wenn sie über den Status quo des soften Fragespiels hinausgehen. Eigentlich jedoch sollte die Bundespressekonferenz mit rund 900 Journalisten ein Kontrollorgan der Regierung sein. Dass sie dieser manchmal eher zu nahe ist, berichtete der Journalist Florian Barbig.
Bundespressekonferenz klingt ja sehr offiziell, aber tatsächlich handelt es sich bei der Bundespressekonferenz e.V. um einen Privatverein, 49 gegründet. Diese Bundespressekonferenz führt die Regierungspressekonferenz durch, das heißt, alle 16 Ministeriensprecher plus der Regierungssprecher kommen da dreimal die Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, und stellen sich den Fragen der Journalisten. 900 Journalisten grob sind akkreditiert dafür. Davon kommt nur ein Bruchteil, also vielleicht zwei Handvoll, regelmäßig zu diesen Pressekonferenzen. Und der Vereinsvorsitz der Bundespressekonferenz wählt dann halt entsprechend aus. Und in meinem konkreten Fall hieß es, wir sind ein Privatverein, deswegen haben wir auch durchaus das Recht, uns auszusuchen, welcher Typus von Journalist diese Bundespressekonferenzen und die durchgeführten Regierungspressekonferenzen, wer daran teilnehmen kann. Darin, finde ich, kommt schon auch eine gewisse Art der Willkür zum Tragen. Und ich glaube, es gibt auch nicht so viele Varianten wie hier in Deutschland, wo tatsächlich ein Privatverein darüber entscheidet, wer darf an der Regierungspressekonferenz teilnehmen und wer nicht. Der Punkt ist, man hat halt dort die Hauptstadtjournalisten, weil um Mitglied zu sein, braucht man einen festen Wohnsitz, entweder in Berlin oder Bonn. Bonn ist sozusagen noch so eine Altlast aus Zeiten von 1990. Und das heißt, da treffen dann vor allem die Hauptstadtjournalisten zusammen, die dann in der Bundespressekonferenz der Regierung kritische Fragen stellen sollen, aber gleichzeitig natürlich in dieser Hauptstadtbubble sind, oft mit den Regierungssprechern und Ministeriensprechern per Du. Am nächsten Tag sitzen sie vielleicht auch schon im Regierungsflieger mit Wadepool nach Dakar, sind angewiesen auf Hintergrundgespräche. Und das heißt, man hat eigentlich nicht besonders viel Interesse, dort kritisch nachzufragen. Auch so ein bisschen aus der Sorge, dass man sich dann die viel wichtigeren informellen Zugänge, Vier-Augen-Gespräch, Regierungsflieger, dass man die sich dadurch verbaut, indem man zu kritisch nachfragt. Dass sozusagen gerade der Typus Journalist mit der stärksten Nähe zur Macht in der Regierungspressekonferenz auch oft sitzt. Also ist ein bisschen verallgemeinert, aber aus meiner Sicht und auch erfahrungslos einer der Hauptprobleme für das relativ angepasste Nachfragen in der Bundespressekonferenz ist diese Nähe vor allem zur exekutiven Macht bei den meisten Hauptstadtjournalisten, die in der BPK präsent sind. Grundsätzlich würde ich sagen, hat das Format an sich durchaus eine Zukunft, dass man wirklich ausnahmlos alle Ministeriensprecher plus Regierungssprecher vor Ort hat und entsprechend befragen kann, ist durchaus etwas sozusagen, was zukunftsträchtig ist und was tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das strukturelle Problem der BPK, was ich auch geschildert habe, dass dieses Format in Gänze wiederum aus diversen Gründen kaum kritische Journalisten und Journalistenfragen zulässt, beziehungsweise zulassen tut es ja vielleicht. Deswegen würde ich schon sagen, dass es da ein Problem gibt, was sie vermutlich auch nicht auflösen können, weil die Fragen werden teilweise immer angepasster. Gleichzeitig sind die Antworten der Bundesregierung so vage und nichtssagend, dass natürlich auch viele Journalisten, es hat ja gesagt, 900 sind Mitglied, wenn es gut gefüllt ist, sind da 20 davon anwesend. Das ist ja schon ein Zeichen von einer ernsthaften Partizipationskrise. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass wenn sich sowohl von Regierungs- als auch BPK-Vorstandsseite da nichts ändert, dass die BPK dann tatsächlich in eine Bredouille kommt, beziehungsweise schon in eher schwieriges Fahrtwasser, weil es einfach auch kein mehr wirklich journalistisch interessiert, was da vorgeht.
Am Donnerstag veröffentlichte der Automobilkonzern Volkswagen den ersten Quartalsbericht von 2026. Dieser zeigte einen Gewinneinbruch von 28% im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewinne sind also von ca. 2,1 Milliarden im Quartal auf 1,5 Milliarden im Quartal gesunken. Der Automobilexperte Oliver Lauter analysierte bei 1820 die aktuellen Zahlen. Donald Trump rügte kürzlich Bundeskanzler Merz, er solle sein kaputtes Land wieder in Ordnung bringen.
Ja, das ist natürlich sehr lustig von Donald Trump, dass Merz sagt, dass er das kaputte Land in Ordnung bringen soll. Denn er ist mit 3 Milliarden Steuern oder Zöllen gegen VW ja mit dran beteiligt, dass es der Volkswagen-Marke so schlecht geht. Aber natürlich haben die auch eigene Fehler gemacht. In erster Linie viele Produktflops. Also die haben sich halt extrem viele Produktflops geleistet in China, aber auch in den USA. Und manche Autos sind einfach überhaupt nicht mehr verkäuflich. Ich würde gerne die handgemachten Probleme von Volkswagen nochmal benennen. Die haben halt einen historischen Rückstand auf alle chinesischen Elektroautos, dadurch, dass sie auf ein falsches Softwaremodell gesetzt haben. Und zwar hat Volkswagen das sogenannte Silo-Modell, die Silo-Architektur. Das heißt also, in verschiedenen Silos kommuniziert das Auto untereinander, während Tesla zum Beispiel ein zentrales Steuergerät hat und damit sind halt Updates viel schneller möglich. Also dann hat Volkswagen auf alte Prozessoren oder veraltete Prozessoren gesetzt, wo das Laden über online, das heißt OTA, Over-the-Air-Software, ewig dauert. Also wenn Sie so ein VW ID, so mal ein Vorgängermodell fahren, dann möchten Sie zur Arbeit fahren und da sagt Ihnen, nein, Sie müssen jetzt erstmal Software-Update machen. Bitte verlassen Sie den Wagen, schließen Sie ihn ab und gehen Sie weg. Und nach 2 Stunden darf man dann wiederkommen. Dann haben die auf völlig falsche Batterietechnik gesetzt. Also die anderen sind halt eben schon viel weiter. Aktuell baut Volkswagen den neuen Polo ID, der jetzt in Spanien gebaut wird, immer noch mit Kobaltbatterien, während die Konkurrenz auf Eisenphosphatbatterien setzt. Das hat natürlich auch Gründe für die Haltbarkeit. Das zieht sich durch bis sogar zur Elektrosparte von Volkswagen. MAN und Scania haben deutlich weniger Lebensdauer als zum Beispiel Mercedes, die großen E-LKWs, die eben mit Eisenphosphatbatterien schon laufen. Im Automobilbau sind wir bei Economy of Scale. Das heißt, ich verdopple meine Stückzahlen und reduziere den Preis um 16-20%. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel Tesla Y und der Volkswagen ID.7. Am 28.04. hat die Tagesschau den Volkswagen ID.7 als der meistverkauften Volkswagen, das beste Auto, whatever, Elektroauto gelobt. Aber tatsächlich ist es so, dass Tesla vom Tesla Y weltweit 1,09 Millionen verkauft und VW oder Volkswagen von dem ID.7 nur 76.000. So, und das, wenn wir jetzt den Faktor 13 bei der Stückzahl haben, heißt, dass wir über 46% teurer produzieren. Es kann gar nie wieder billiger werden. Und das heißt, wenn ich jetzt auch noch Werke abbaue und auch noch weniger Autos baue, dann werden die ja noch teurer. Also ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Also wir haben im Kopf die 1,09 Millionen von Tesla für das gleiche Fahrzeug, baugleich der VW ID.7. Was ist mit dem passiert? Da wurden in China gerade mal 9 Autos verkauft. In den USA wurde dieser Wagen vorgestellt, dann sollte er 2025 kommen, dann wurde er verschoben und dann wurde er komplett eingestellt. Das heißt, diese Gigazahlen, die gerade die Tagesschau vermeldet hat, die betreffen nur Deutschland. Und zwar Geschäftswagen-Leasing zu günstigen Rabatten in Deutschland, wo es eben auch noch Rabatte gibt, was ja auch nochmal auf den Erlös des Konzerns runterfällt. Also es kann gar nicht mehr besser werden. Stattdessen setzt man auf Rüstung, das heißt zum einen gepanzerte Kabinen, dann Militärfahrzeuge, VW Amarok und Crafter, die Militärversion, und von einem israelischen Rüstungskonzern die Bauteile für Raketenabwehrsysteme zum Iron Dome. Also das sind 2300 Mitarbeiter, wahrscheinlich sind nur deren Stellen sicher. Die anderen Stellen sind gar nicht mehr sicher. Zum Beispiel der VW Golf 8 wandert nächstes Jahr, was auch keinem gesagt wird, von Wolfsburg nach Mexiko, nach Puebla. Der neue VW Polo ID wird in Spanien gebaut und die Benzinversion von dem, die wandert nach Südafrika. Also zusätzlich werden 50.000 Stellen abgebaut und auch diese 50.000 Stellen heißt ja nicht, ah, jetzt sparen wir die Leute ein, jetzt haben wir eben einfach weniger Geld auszugeben. Nein, der Abbau jeder Stelle kostet pro Jahr 1,5 Monatsgehälter. Das heißt also allein ein Stellenabbau von 50.000 Mitarbeitern kostet auch schon mal eine Milliarde. Also es gibt, also außer Osnabrück sehe ich im Moment keine Richtung, wo Volkswagen irgendwie eine Zukunft hat.
Im neuen Landtag von Rheinland-Pfalz hielte die AfD bei aktuellem Stand genügend Sitze, um allein einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das will der Landtag nun durch ein höheres Quorum verhindern. Statt den bisher ausreichenden 20% Abgeordneten sollen künftig 25% aller Abgeordneten zustimmen müssen. Diese Änderung soll nach der Wahl, aber noch vor der Konstitution des neuen Parlaments, also effektiv vom alten Landtag durchgesetzt werden. Michael Büge, designierter Fraktionsvorsitzender der AfD, erläuterte Näheres.
Auf dem Spiel steht letztlich das demokratische Prinzip. Offensichtlich haben die Fraktionen der Altparteien keine Angst um die Demokratie, sondern sie haben Angst vor der Demokratie. Denn die Untersuchungsausschüsse sowohl in den Landesparlamenten als auch natürlich im Bundestag sind das schärfste Schwert der Opposition, um gegebenenfalls Verfehlungen einer Landesregierung oder früherer Landesregierungen zu überprüfen. Natürlich mit dem Ziel auch gegebenenfalls, dass Konsequenzen gezogen werden. Und genau das nimmt man uns. Bislang hatten wir nur vor, einen Untersuchungsausschuss zum Themenkomplex Corona auf den Weg zu bringen. Das ist auch schon relativ lange angekündigt worden und ist auch Bestandteil unseres Wahlprogramms gewesen. Insoweit haben wir damit auch schon begonnen zu beschäftigen und uns darauf vorzubereiten. Und wir haben intern zumindest darüber nachgedacht, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, weil es in Rheinland-Pfalz, nennen wir es mal zurückhaltend, gewisse Ungenauigkeiten gibt bei den Pensionszahlungen für Staatssekretäre und leitende Beamte. Ob das aber zeitnah, was den zweiten Ausschuss betrifft, der Fall gewesen wäre oder der Fall sein wird, kann ich im Moment noch gar nicht sagen. Denn das müssen wir natürlich inhaltlich auch vorbereiten. Und man bringt nur dann Untersuchungsausschüsse auf den Weg, wenn es denn tatsächlich so ist, dass man, ich sag mal vergleichbar, staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen auch so in die Tiefe gehen muss und die normalen parlamentarischen Instrumente nicht ausreichend sind. Und ob das hier der Fall ist, wissen wir ja noch gar nicht. Wir hatten ja die erste Lesung noch vom alten Parlament, im Grunde ein Geisterparlament, was ja nicht den aktuellen Wählerwillen, sondern den Wählerwillen von vor 5 Jahren abbildet. Und damit etwas unterstellt, was ja im Grunde im neuen Parlament erst zu beweisen wäre. Wir haben ja die Situation, dass CDU und SPD sowohl im jetzigen noch Parlament, in diesem Geisterparlament, als auch zukünftig eine Zweidrittelmehrheit haben. Das heißt, sie hätten jederzeit auch in der Zukunft, wenn es dann tatsächlich so gekommen wäre, es wäre aber so nicht gekommen, ist ja auch nicht unsere Absicht, die Möglichkeit gehabt, mit ihrer Zweidrittelmehrheit die Entscheidung, die sie jetzt noch mit dem alten Parlament treffen, dann in Zukunft zu treffen. Und ich will mal ein Zitat, was gestern ein rheinland-pfälzischer ehemaliger Verfassungsrechtler geäußert hatte, hier wiedergeben, der, wie ich finde, völlig richtig gesagt hat, Demokratie ist nicht nur Mehrheit, Demokratie sind auch die Prinzipien, die dahinterstehen, Zitat Ende. Und genau dieses Prinzip wird natürlich mit Füßen getreten. Dass Untersuchungsausschüsse ein ganz wesentliches Instrument sind, um Themen, die ansonsten in der Form gar nicht hochgeploppt wären, zu bearbeiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen, hat ja in Rheinland-Pfalz der Untersuchungsausschuss im Ahrtal gezeigt, wo unter anderem übrigens durch Fragen unseres damaligen Vertreters Bilder dann am Ende ans Tageslicht kamen, Hubschrauberaufnahmen unter anderem ans Tageslicht kamen, die deutlich machten, dass für die Politik wesentlich Verantwortliche wie der Innenminister oder die ehemalige Landes- und später Bundesministerin Frau Spiegel schlichtweg gelogen hatten und deswegen am Ende auch unter anderem die beiden zurücktreten mussten.
Zum gestrigen 1. Mai haben die Vereinigten Arabischen Emirate die Gruppe der erdölexportierenden Länder OPEC und OPEC Plus verlassen. Die Emirate begründeten diesen Schritt mit anhaltenden Störungen im Persischen Golf und der Straße von Hormus. Das beunruhigt die internationalen Märkte. Welche Folgen der Ausstieg für Energiepreise und Versorgung hat, schilderte der Energieberater Johannes Benini.
Ich glaube, es hat sich über die Jahre hinweg die Emirate ein wenig von Saudi-Arabien gelöst. Es hat da immer wieder Spannungen gegeben und man kann davon ausgehen, dass der jetzige Iran-Krieg wahrscheinlich ein Tropfen zu viel war und quasi das Fass zum Überschwapp gebracht hat. Nicht? Es ist eine Fülle von Themen, die hier sich aufgestaut haben. Das erste ist einmal das Timing. Man hat jetzt sich nicht gut behandelt gefühlt im Gulf Cooperation Council. Das sind quasi der Zusammenschluss der arabischen Länder im Mittleren Osten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die meisten Schläge in diesem Krieg abbekommen hat. Und das hat auf Unverständnis gestoßen in Abu Dhabi. Und ich glaube, das war jetzt einmal der Auslöser. Wenn wir aber schauen, es gibt da natürlich eine Reihe von Themen, die im Hintergrund sind. Und fangen wir an mit den Produktionskapazitäten. Man hat schon vor mehreren Jahren erklärt, man wird jetzt mehr Produktionskapazitäten aufbauen. Also die UAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben so Produktionskapazitäten an die 5 Millionen Fass, produzieren aber nur 3,4. Und sie haben regelmäßig dafür lobbyiert, dass sie mehr von diesen Kapazitäten auch wirklich in den Markt bringen können. Saudi-Arabien ist natürlich immer auf der Bremse gestanden. Auf der einen Seite wollten sie die Vereinigten Arabischen Emirate nicht zu groß werden lassen. Auf der anderen Seite war natürlich immer auch ein Bedarf da, dass man Angebotsmengen vom Markt fernhaltet. Im Großen und Ganzen ist ja die OPEC, wenn sie wollen, dahingehend unterschiedlich von anderen Ölfirmen, dadurch, dass sie einfach nicht auf Teufel komm raus alles, was sie können, produzieren. Und das funktioniert aber nur dann, wenn man sich eben zurückhaltet, nicht? Und Saudi-Arabien hat das, wenn sie wollen, gemacht, hat sehr viel Kapazitäten vorgehalten, das kostet viel Geld, haben aber dadurch auch diese Rolle eingenommen, dass sie jetzt, wenn sie wollen, der Kingmaker sind und quasi die Chefs am Platz. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben immer mitgezogen als kleinerer Bruder und haben aber nicht dieses Ansehen genossen. Und da spielt bei diesen autokratischen Führern schon manchmal auch ein bisschen das Ego eine Rolle. Und ich glaube, da möchte man jetzt aus dem Schatten treten. Deswegen wird man jetzt natürlich versuchen, 5 Millionen oder in Richtung 5 Millionen Barrel zu gehen bei der Produktion, wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet ist, und wird versuchen, hier wieder Geld zu verdienen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weil man hat natürlich jetzt sehr viel Geld verloren durch diesen Krieg. Aber diese Spannungen gehen über das hinaus. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ziehen auch in der Außenpolitik oft an einem anderen Strang. So hat man in Libyen, in Sudan, in Somalia und auch in Jemen immer wieder, dass man hier unterschiedliche Fraktionen in diesen Ländern unterstützt. Das heißt, man kann schon sehen, dass die zwei sich nichts schenken und in relativ vielen Fällen eigentlich gegeneinander antreten. Und Saudi-Arabien hat ja eine Öffnung im Laufen und fordert quasi von ausländischen Konzernen, dass sie ihr Headquarter im Mittleren Osten in Saudi-Arabien eröffnen. Es ist aber natürlich Dubai für die meisten quasi das Zentrum im Mittleren Osten des freien Zugangs und auch des freien Lebens. Und da versucht Saudi-Arabien einfach mehr Geschäft anzuziehen und versucht auch ökonomischen Druck auszuüben. Und auch da sieht man wieder die Rivalitäten. Also wir haben einen ganzen Basket an verschiedenen Themen, die hier dazu beigetragen haben, dass es zum Bruch kam.
Sich selbst als nicht-binär bezeichnende Aktivisten zeigen Neuntklässlern während eines Projekttages homosexuelle Pornos, Der Aktionsplan Queer Leben, der seit 2022 zum zentralen Regierungsprogramm gehört, unterstützt Projekte in Schulen und Jugendarbeit und der Verein Queere Bildung e.V. gibt an Schulen Workshops zur sogenannten Regenbogenkompetenz. Das ist nur eine kleine Auswahl, die jedoch deutlich zeigt, wie weit staatlich bezahlte Organisationen, die sich selbst gern zu NGOs verklären, in die Schulbildung von Kindern und Jugendlichen eingreifen. Der Sexualwissenschaftler und Kulturanthropologe Jakob Pastötter zeigte in 1820 auf, wie diese Organisationen dabei regelmäßig Grenzen überschreiten.
Wir müssen davon ausgehen, dass bei vorgeschriebener Politik es so ist, dass im Laufe eines Schülerlebens mindestens einmal, manchmal auch zwei, dreimal, ein sogenannter Projekttag zum Thema Sexualpädagogik stattfindet. Und das macht dann pro Klasse und pro Schule und pro Land doch eine erstaunlich große Zahl aus. Und da alle diese Gruppen eigentlich subprofessionell arbeiten, das heißt, natürlich aus Sicht des Wissenschaftlers nicht wissenschaftlich überprüft, muss man davon ausgehen, dass es häufig vorkommt, dass es auch zu, sagen wir mal, übergriffiger Pädagogik kommt. Ursprünglich war es an sich nicht gedacht, über Sexualität zu reden. Das haben sich die Sexualpädagogen oder wie ich das nenne, das sexualpädagogische Kartell so zurecht formuliert und die Politik hat es dankbar übernommen. Wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, weil wir Ende der 60er Jahre bereits ein Problem in Deutschland hatten, wie so häufig. Und die Politik hat versucht, dieses Problem zu lösen. Das Problem hieß, immer mehr Straßenkinder und immer mehr minderjährig Schwangere. Dagegen wollte man vorgehen. Das muss man sich merken. Es ging also nicht um sexuelle Glückseligkeit. Es ging, und das wurde dann auch im Gesetz so verabschiedet, es ging darum, die Schwangerschaftsraten bei Minderjährigen zu minimieren. Weil das aber eine relativ langweilige Sache ist und weil die Politik damals auch erkannt hat, dass man vielleicht am besten fächerübergreifend vorgehen sollte, hat man entschieden, das so zu formulieren, dass alle Fächer daran beteiligt sein sollen. Also auch der Deutschunterricht, auch der Religionsunterricht und vielleicht sogar der Mathematikunterricht. Denn eins und eins ist ja nicht immer zwei, sondern manchmal auch drei oder vier. Was dann passiert ist, ist, dass es zu weiteren Krisen kam, wie der AIDS-Krise. Und jetzt wurde das, was ich sexualpädagogisches Kartell nenne, aktiv, weil man nämlich erkannt hat, es wäre doch eine geniale Marketingidee, um die Förderung für die Sexualpädagogik auszubauen, indem man den Schulen das Angebot macht, dass ausgebildete Sexualpädagogen, mehr oder weniger ausgebildete Sexualpädagogen, in die Schule kommen und dass diese Arbeit den Lehrern abnehmen. Es sind immer dieselben Leute gewesen. Im ISP, also im Institut für Sexualpädagogik, saßen dieselben Leute wie in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ganz prominent ist hierbei der Name Uwe Sielert. Und da wird es dann natürlich brisant, denn Uwe Sielert ist eben mehr oder weniger Ziehsohn von Kentler gewesen. Und bei Kentler klingen natürlich alle Alarmglocken. Das ist auch berechtigt. Denn sowohl Kentler als auch Sielert ging es von Anfang an nicht nur einfach darum, mehr oder weniger langweiliges biologisches Wissen zu vermitteln, sondern auch sozialpolitisch aktiv zu werden. Das heißt, man wollte Sexualität als etwas vermitteln, was die Menschen glücklicher macht. Und das ist eigentlich für jeden normal denkenden Menschen erst einmal doch sehr befremdlich, dass man also hergegangen ist, Ausbildungsgänge zu entwickeln, dann diese mehr oder weniger kurzfristig ausgebildeten Menschen an die Schulen zu schicken, in denen man den Lehrern gesagt hat, ihr braucht das gar nicht mehr machen. Wir wissen ja, dass ihr an der Universität nichts beigebracht bekommt. Wir machen das für euch.
Am 30. April veröffentlichten die Reporter ohne Grenzen den World Press Freedom Index für 2026. Im Bericht heißt es, nur noch 1% der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit guter Pressefreiheit. Deutschland liegt auf Platz 14 von Platz 180. Wie aussagekräftig solche Rankings sind, analysierte der Medienunternehmer Dr. Ralf Schneider, Präsident der Vereinigung Europäischer Journalisten.
Wir haben eine Methodik aus Befragungen und Einschätzungen, also eine Mischung. Und damit hat das Ganze jetzt keinen juristischen Beweischarakter. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine renommierte NGO, der man durchaus bei diesen Untersuchungen folgen kann. Ich denke, wir müssen Meinungsfreiheit von zwei Seiten anschauen, bei den Journalisten. Da ist es natürlich so, dass bei Demonstrationen zum Beispiel auch die Polizei stärker durchgreift, die Journalisten, die vielleicht auch als Influencer und so weiter unterwegs sind, nicht als Journalisten anerkannt werden. Das ist die eine Methodik, dass die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit nachlässt. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland insgesamt natürlich ein Nachlassen der Meinungsfreiheit durchaus auch außerhalb der Medien bei den Bürgern.
Laut den Reportern ohne Grenzen kommt die größte Gefahr für die Pressefreiheit von rechts.
Wer die Verantwortung allein der extremen Rechten zuschiebt, betreibt politische Verkürzung und lenkt von den eigentlichen strukturellen Problemen ab. Denn das hat ja erstmal nichts mit rechts und links zu tun, sondern dass zum Beispiel die Bundesregierung und die staatlichen Stellen bestimmte Meinungsfreiheitsmechanismen auslagern an die großen Plattformen zum Beispiel. Und dass die natürlich ja schon das Ganze vorsäubern müssen. Und es macht keinen Sinn, dass man Meinungsfreiheit sozusagen an große Portale delegiert. Deutschland verliert die Pressefreiheit vor allem durch ein Klima der Vorsicht, weil man natürlich völlig restriktiv gegen bestimmte Journalisten vorgeht. Wir haben immer neue Regulierungen im digitalen Raum. Wir haben Begriffe wie Hass und Hetze, die durch nichts juristisch hinterlegt sind. Niemand hat es jemals definiert, aber es wird sozusagen sogar in der Legislative benutzt, um bestimmte Prozesse in die Wege zu leiten. Der Staat schützt die Meinungsfreiheit nicht mehr aktiv, sondern er versucht sie einfach in seinem Sinn zu verwalten. Dieses berühmte Wort von der vierten Gewalt im Staat, das die Medien sein sollten, das hat sich völlig als obsolet erwiesen. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind die Verlautbarer seit Corona der Regierungspolitik. Das ist eine reine PR-Agentur, weil natürlich auch die öffentlich-rechtlichen Medien über deren Rundfunkräte und Aufsichtsräte von den Politikern absolut beherrscht werden. Und insofern agieren sie auch so. Und wir können uns auf die öffentlich-rechtlichen Medien in Sachen vierte Gewalt im Staat nicht mehr verlassen, sondern hier wird keinerlei Kritik mehr artikuliert, sondern hier werden systematisch die Opposition verfolgt und niedergemacht.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie auch um 20.05 Uhr wieder rein. Dann spricht Verena Strauß in Carte Blanche mit dem Dachdeckermeister Johannes Heine über den Begriff DDR 2.0. Wir hören uns wieder am 9. Mai ab 5 Uhr morgens. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Meyer.